Und ich habe eigentlich überhaupt keine Adventspredigt heute, obwohl man ja jede Predigt immer so ein bisschen hinbiegen kann, dass es doch noch passt. Das Thema, als ich heute Morgen reinkam oder als Marlene heute Morgen reinkam in den Gottesdienst, haben wir uns begrüßt. Und das Erste, was Marlene zu mir gesagt hat, war, weißt du es noch? Was? Ja, und sie hat dann noch gesagt, hoffentlich ist es heute eine freudige Predigt. Das hat sie gesagt, nämlich, hoffentlich ist es heute eine freudige Predigt. Und das Thema, seht ihr ja schon, Leben in der Freude Gottes. Es soll heute um Philipper 4 gehen und das hat eine Geschichte, diese Predigt. Wir haben bei uns in Schweinfurt, ich bin ja Pastor in Schweinfurt ursprünglich, und wir haben da eine Predigtreihe jetzt gehabt über den Philipperbrief. Und ich habe letzte Woche schon über dieses Thema, über dieses Kapitel 4 gepredigt. Und ich predige ja regelmäßig und wer noch von euch predigt, der weiß das. Manchmal geht so eine Predigt flott von der Hand und manchmal ist es Schwerstarbeit in der Vorbereitung. Und diese Predigt letzte Woche ist mir unwahrscheinlich schwer gefallen. Es hat mit den Umständen zu tun, was alles so passiert ist in der Woche davor. Und dann stößt Gott mich auf Philipper 4, weil ich war dran. Und ich dachte, Gott, also das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ich kann unmöglich, ihr werdet gleich noch sehen, warum, es kann unmöglich über diesen Text predigen. Und ich wollte schon meinen Kollegen, den Manfred Schweiger, anrufen und sagen, Manni, kannst du die Predigt bitte übernehmen? Habe ich dann nicht gemacht, ich habe die Predigt vorbereitet und Gott hat ganz viel zu mir selber in erster Linie geredet und ich werde da das eine oder andere heute drüber sagen. Der Philipperbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe. Warum? Weil er ein total praktischer Brief ist. Ich liebe es. Ich bin jetzt so der Theoretiker, der Theologe, der alles nur theoretisch ergründet, sondern ich bin Theologe, aber ein praktischer Theologe. Und deswegen liebe ich auch praktische Sachen, die mir was bringen, die in mein Leben ganz bewusst hineinsprechen. Wenn wir uns den Philipperbrief anschauen, dann ist das Schlüsselwort, wenn euch irgendwann mal jemand fragt, worüber geht der Philipperbrief? Freude. Ja, in jedem Kapitel kommt das Thema Freude drin vor. Und der Schlüsselvers, den haben wir heute schon gehört, werden wir auch gleich in der Predigt noch sehen, Philipper 4, Vers 4, da geht es darum, freut euch, sagt Paulus, zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Und wenn wir die vier Kapitel einfach mal aufgliedern, nur ganz kurz für euch. Kapitel 1 geht es über Freude trotz widriger Umstände. Paulus sagt, ich freue mich, und er saß im Gefängnis zu der Zeit. Freude trotz widriger Umstände, Freude über die Gemeinschaft in der Verkündigung des Evangeliums. Kapitel 2 geht es über die Freude über das Vorbild von Jesus. Denkt an diesen Hymnus. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, er ist Mensch geworden und er ist mitten in diese Welt gekommen. Kapitel 3 geht darum, Freude, ich gehöre zu Jesus. Ich bin ein Kind Gottes, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Und Kapitel 4, wo wir es heute drüber haben wollen, da geht es darum, Leben eben ganz praktisch, Leben in der Freude Gottes. Und wir werden uns heute diese Punkte anschauen, keine Angst, ja, zum Braten seid ihr wieder daheim. Vor allem die ersten bis Vers 7 werde ich ein bisschen näher betrachten und die letzten zwei Punkte nur ganz, ganz am Rande streifen. Genau, ihr seht es hier selber, wir werden das 1:1 so anschauen. Philipper 4. Wir lesen erstmal die ersten paar Verse. Philipper 4, ab Vers 1. Da steht, darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Tychus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir Seite an Seite mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Gott hat ihren Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe, und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Soweit mal dieser Abschnitt. Der erste Punkt, den ihr hier sagt, im Vers 1 ist, freut euch über eure Geschwister. Das kannst du ja mal nach links und rechts schauen oder nach vorne oder nach hinten. Die Person, die neben dir sitzt oder vor dir sitzt, die meint er hier. Freut euch über die Person, die vor dir sitzt oder hinter dir sitzt oder neben dir sitzt. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ja? Ich habe große Sehnsucht nach euch, sagt er, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Und als ich das gelesen habe, das war genau einer von diesen schwierigen Punkten, die ich letzte Woche so erlebt habe, dachte ich, funktioniert bei mir nicht. Ich kann von manchen Geschwistern in meiner ursprünglichen Gemeinde Schweinfurt nichts sagen, in dem Moment, du bist mein ganzer Stolz. Du bist der, den ich von Herzen lieb habe. Nee, funktioniert nicht. Und da war ich auch ganz ehrlich. Ich habe es letzte Woche übrigens in Schweinfurt auch so erzählt. Ja? Ich bin zwar Pastor, aber ich bin doch auch ein normaler Mensch. Ja, und wenn Sachen funktionieren oder nicht funktionieren in der Gemeinde, dann kann das schon mal ziemlich frustrierend sein, enttäuschend sein. Und ich konnte das nicht sagen. Das war schwer für mich, diese Predigt unter anderem auch deswegen vorzubereiten. Aber Gott hat mich berührt und hat gesagt, ja, es geht eigentlich hier nicht um dich, ne? Es geht nicht um dich, sondern es geht ja darum, dass ich, Gott, will mir diese Freude ins Herz schenken, dass ich meine Geschwister, meinen Bruder, meine Schwester lieb habe, unabhängig von dem, was sie gerade tun oder nicht tun. Und das war für mich ein Lehrprozess, in dem ich immer noch bin. Es ist ein bisschen besser geworden, aber noch nicht 100% in Ordnung. Aber gut, ich bin nicht ganz ehrlich. Der Ton, den Paulus hier anschlägt, wenn er das schreibt, ist eigentlich ist gekennzeichnet oder da spricht eigentlich diese Liebe und die Wertschätzung gegenüber seinen Geschwistern heraus. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ihr seid mein Stolz. Ihr seid die Personen, bei denen ich jetzt eigentlich sein will. Er schreibt das hier aus dem Gefängnis heraus. Und die Gemeinde in Philippi, das war eine ganz besondere Beziehung, die Paulus zu dieser Gemeinde hatte. Das war nicht irgendeine Gemeinde, die er gegründet hat, sondern das war die Gemeinde, die ihm wirklich am Herzen lag. Es war ein Herzensanliegen. Die Geschwister vor Ort waren ein Herzensanliegen für ihn. Und Ermutigung entsteht immer dort, wo Wertschätzung und Liebe ist. Und vielleicht erinnert ihr euch an meine letzte Predigt, ist jetzt schon 6, 7 Wochen her oder so, hier, da habe ich gesagt, wir sind berufen, einander zu ermutigen. Und da habe ich einen Vers genannt, vorgelesen, den will ich nochmal lesen, weil der mich begleitet und weil ich den total wichtig finde. 2. Korinther 1, Vers 4 sagt Paulus, in allen unseren Nöten kommt er, Gott, uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Ich finde das so einen schönen Vers. Wir geben anderen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Und ich kann wirklich sagen, ich habe noch nie auf eine Predigt so viele Reaktionen bekommen wie letzte Woche. Fast jeder, nicht ganz, ich übertreibe ein bisschen, aber viele in der Gemeinde sind zu mir gekommen nach der Predigt und haben gesagt, bin ich's? Habe ich dich geärgert? Habe ich dich frustriert? Da musste ich so denken, als Jesus mit seinen 12 Jüngern da zusammen und gesagt hat, einer von euch wird mich verraten. Ja, also, ne? Und dann ging es auch, ne? Bin ich's? Bin ich's? Da muss ich einfach dran denken, das hat mich keiner verraten, ne? Darum geht es nicht. Aber nur mal dieses Beispiel. Und einige haben mich ermutigt, haben mich angerufen, haben mir geschrieben. Und das finde ich genau dieses, was hier steht. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Die Frage ist, wovon ist eigentlich unser Miteinander geprägt? Wir sehen uns jede Woche, manchmal mehrmals in der Woche, im Hauskreis oder im Gottesdienst oder in anderen Sachen. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wovon ist unser Miteinander geprägt? Können wir wie Paulus sagen, ich freue mich, ihr seid mein ganzer Stolz, ihr seid die Menschen, die ich von Herzen liebe? Ich will da hinkommen, ich bin da noch nicht oder nicht immer, aber da will ich hinkommen. Und das ist das, was Paulus sagt, Freude über meine Geschwister, Freude über meine Geschwister in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Der zweite Punkt finden wir in Kapitel 4, Vers 4, dieser zentrale Schlüsselvers, da steht, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Freut euch wie oft? Und was ist jederzeit? Immer, Tag, jede Sekunde meines Lebens soll ich mich freuen. Ich bin ja großer Fußballfan. Ja, es gibt ja für mich nur eine Mannschaft in der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Das ist mein Herzensverein, mein Lieblingsverein. Und wenn die verlieren, dann freue ich mich nicht. Ja? Die haben jetzt wieder verloren. Leider, ungerecht, der Schiri war schuld, ganz klar. Aber dann kann ich mich nicht freuen. Oder wenn irgendwas Schlimmes passiert in meinem Umfeld, in meiner Familie oder in der Gemeinde oder bei Freunden oder so, dann kann ich mich nicht freuen. Aber hier steht doch, freut euch zu jeder Zeit. Immer. Alle Zeit, sagt eine andere Übersetzung. Heißt das also, dass wir immer mit so einem Big-Smile-Gesicht rumlaufen müssen, dass wir immer Halleluja, preis dem Herrn, so wie manche Christen das denken, machen zu müssen, rumlaufen müssen? Es gibt Situationen in unserem Leben, in denen es uns einfach dreckig geht, in denen es uns nicht gut geht. Sterbefall, Krankheit, Umstände ganz allgemein. Meint Gott, meint Paulus das, wenn er sagt, freut euch zu jeder Zeit? Da kommt ja noch was dahinter, ne? Freut euch zu jeder Zeit, Komma, dass ihr zum Herrn gehört. Das ist der Schlüssel. In welchen Umständen ich auch bin, wie meine Situation noch aussieht, ich kann mich freuen, dass ich ein Kind des allerhöchsten Gottes bin. Und es gibt Texte in der Bibel, wenn man die liest, da kann man echt, wie soll ich es sagen, kann man echt, da spürt man die Traurigkeit. Ich habe mal hier zwei aufgeschrieben. Wenn er wirklich von einem Bibeltext heruntergezogen werden will, das kann man ja eigentlich gar nicht sagen, ne, als hier vorne, dann lest mal Psalm 88 durch. Das ist ein Psalm, ich habe da vor Jahren mal drüber gepredigt, ein Psalm, der tief, tief, tief traurig ist. Und ich lese nur mal drei Verse aus diesem Psalm 88 vor. Vers 14, 15 und 19, da steht, da schreibt der Psalmist, Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Er richtet also seine Klage nach Gott, ne, an Gott. Und Vers 19, du hast erreicht, dass mir alle den Rücken kehren. Freunde und Nachbarn gehen mir aus dem Weg. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Und wenn ihr euch den ganzen Psalm durchlest, so geht der ganze Psalm. Tief, tief traurig. Wo ist denn hier, freut euch in dem Herrn? Gut, Altes Testament. Freut euch in Gott? Nichts davon zu sehen. Oder Psalm 73, auch ein ganz bekannter Psalm, der geht darüber, dass, oder die Frage, die der Psalmist da aufwirft, warum geht es den Gottlosen scheinbar so gut und mir, dem ich Gott folge, der ganz nah bei Gott bleiben will, mir geht es überhaupt nicht so gut. Warum geht es den Gottlosen so gut und den Gottesfürchtigen scheinbar so schlecht? Wie kann das sein? Und bei Psalm 73 sehen wir, dass der Psalmist ganz am Ende dieses Psalmes schreibt. Er kommt erst mit seiner Klage zu Gott, warum, 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 warum? Und ganz am Ende trifft er eine Entscheidung. Er sagt, ich aber will dir ganz nah sein, denn du bist mein ganzes Glück. Und das ist genau der Punkt hier. Freude in Christus ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Ja, ich freue mich in Christus, egal wie meine Umstände sind. Das heißt, Freude gründet sich nicht auf Umstände, sondern auf meine Beziehung zu Gott. Jesus liebt mich, auch wenn meine Umstände schlecht sind. Jesus ist für mich da, seine Zusagen aus seinem Wort gelten für mich, egal wie meine Umstände sind. Jesus kommt wieder, der Herr ist nahe. Auch das ist eine Zusage, auf die wir uns bauen, auf die wir uns stellen dürfen. Und Jesus hat das letzte Wort über mein Leben. Er ist derjenige, der Souveräne, der über mein Leben steht. Das heißt, Freude ist eine Willensentscheidung und Freude bedeutet, ich schaue weg von meinen Problemen hin zu Jesus, ein Blickwechsel. Freude ist auch ein Akt der Anbetung, denn ich weiß, Gott, wer du bist und dich will ich mir vor Augen halten. Und Freude ist für mich auch eine Erinnerung. Ich weiß, Gott, du hast schon so oft eingegriffen. Du hast schon so oft geholfen in meinem Leben. Deshalb will ich auch jetzt auf dich vertrauen. Freude als Entscheidung, nicht als Gefühl. Halt mal zurück. Der dritte Punkt, was er hier sagt, wenn wir zurückgehen in Philipper 4, da sagt er, Güte und Freundlichkeit, ich lese nochmal vor, Vers 5, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren, der Herr kommt bald. Wir leben in einer Gesellschaft, als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich, wir leben in einer Gesellschaft, in der Güte, Freundlichkeit, Mildheit, Sanftmut, Herzlichkeit eher als Schwäche ausgelegt werden, ja. Viel zu oft wird über sanftmütige Menschen gespottet. Ach, die lassen doch alles mit sich machen. Die können wir doch gebrauchen dafür oder wie auch immer. Gelacht, verspottet, sie werden als Schwächlinge angesehen. Dabei, wenn wir in die Bibel schauen, und das ist ja unsere Quelle, die Bibel sagt, Sanftmut, Freundlichkeit, Herzlichkeit, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5 steht das, 22, 23. Da steht Güte, Sanftmut, Freundlichkeit, ist eine Frucht des Geistes. Und in Matthäus 11, 29 lesen wir, dass Jesus uns darin vorgegangen ist. Er ist unser Vorbild darin geworden, denn er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das heißt, Jesus hat uns hier das Beispiel gegeben. Und wenn Paulus uns aufruft im Philipperbrief, wir sollen freundlich sein, wir sollen gütig sein, unsere Freundlichkeit soll allen Menschen bekannt werden, dann heißt das, der Lebensstil, den Jesus uns vorgelebt hat, der soll auch in unserem Leben, in meinem Leben sichtbar werden. Das heißt, wenn mich jemand angreift, schieße ich nicht zurück. Wenn mir jemand was Böses will, bin ich nicht nachtragend. Wenn mir jemand ungerecht oder mich jemand ungerecht behandelt, dann will ich das ertragen. Das ist schwer. Liebet eure Feinde zum Beispiel, ja? Das ist schwer. In Theorie alles ganz easy, ne? Aber in der Praxis unseres Lebens ist es ganz, ganz schwer. Und darin dürfen wir wachsen. Genau das ist, was Paulus sagt hier. Wachset darin, seid freundlich, lasst eure Freundlichkeit bekannt werden allen Menschen. Punkt 4, Vers 6. Macht dir keine Sorgen, denn Gott ist da. Vers 6, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Luther hat es übersetzt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wer von euch hat sich noch nie im Leben Sorgen gemacht? Der darf mal kurz seine Hand heben. Rhetorische Frage, ganz klar, ne? Jeder von uns macht sich Sorgen. Der eine mehr, der andere weniger. Sorgen gehören zu unserem Menschsein dazu. Und Paulus sagt hier nicht, Sorgen machen ist gleich Sünde. Das sagt er ja nicht. Sondern er sagt, wenn du dir Sorgen machst, dann geh damit zur richtigen Stelle. Und da gibt es ganz viele Texte in Gottes Wort, zum Beispiel 1. Petrus 5, 7. Weiß da einer, was da steht? denn er sorgt für uns. Ja? Werft all eure Sorgen auf mich, sagt Jesus, denn ich sorge für euch. Und einen ganz tollen Vers finde ich, Psalm 55, Vers 23, während unserer theologischen Ausbildung war ein Pflichtfach der Chor. Jeder Schüler musste im Chor singen. Wir haben dann ein ganzes Schuljahr geprobt und wir hatten dann am Ende vom Semester immer Konzerte und so weiter. Und da haben wir unter anderem Psalm 55, Vers 23 gesungen. Lied von Mendelssohn Bartholdy, das heißt, wirf dein Anliegen auf den Herrn, denn er wird für dich sorgen. Ganz, ganz tolles Lied, Psalm 55, 23. Das ist mir bis heute, seit 30 Jahren ist das her, ist mir das beigeblieben. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, denn er wird für dich sorgen. Nicht vielleicht, schau mal, je nachdem, wie du dich verhältst, je nachdem, wie viel du betest oder in der Bibel liest. Nein, da steht, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Und das ist was ganz Tolles, eine ganz tolle Zusage, auf die wir uns stellen dürfen. Und manchmal kommt es mir so vor, auch wenn ich im Gespräch mit Leuten bin, vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Ja, es ist auf der einen Seite, wissen wir das, wirf deine Sorgen auf Gott. Gib sie ab an Gott. Die Schwierigkeit, die ich immer wieder feststelle, auch in Gesprächen mit Leuten, ist, nimm sie nicht wieder mit zurück, sondern lass sie bei Gott. Wir haben manchmal die Tendenz, dass wir ja unsere Sorgen, klar, wir gehen im Gebet damit zu Gott und dann sagen wir Amen und wir nehmen diesen schweren Koffer mit den Sorgen wieder auf unsere Schultern und wir gehen nach Haus. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist nicht das, was Gott will. Gott sagt, lasst sie bei mir. Ich werde dafür sorgen. Mach du dir mal keine Sorgen. Ich werde für dich sorgen. Ich glaube, ich habe es nicht ausgesucht. Ich glaube, in 2. Mose 14, 14 steht, Moment. 2. Mose 14, 14 kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Schauen, ob es stimmt. Der Herr wird selbst für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Ja, seid stille, lasst Gott mal machen, so ungefähr. Und das gilt auch für Sorgen. Ich bin, Gott sei Dank, ein Mensch, der sich sehr wenig Sorgen macht. Das war schon immer so, schon als Kind. Ich habe nie Angst vor Prüfungen gehabt oder irgendwas. Ich habe mir keine Sorgen gemacht oder ganz wenig Sorgen gemacht. Dafür bin ich dankbar, aber ich kenne genügend andere Leute, die sich viele Sorgen machen. Und das macht was mit uns Menschen. Sorgen, sich Sorgen machen, macht was mit uns Menschen. Und dann ist diese Zusage Gottes da, mach dir keine Sorgen, denn ich bin da. Ich stehe an deiner Seite. Finde ich richtig toll. Dann Vers 7 noch zum Schluss. Vers 7, dieser ganz bekannte Segensvers. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus verbunden seid. Bekannt ist wahrscheinlich Luther. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Dieses Wort bewahren, das hier verwendet wird, bezeichnet einen Wächter, der vor unserem Herzen und vor unseren Gedanken steht. Das ist die eigentliche Bedeutung dieses Wortes. Ein Wächter, der vor unseren Herzen und unseren Gedanken steht. Das heißt, dieser Wächter, dieser Friede Gottes, der bewahrt uns, der bewacht uns, dass keine negativen Einflüsse in unser Herz hineinkommen. Und das finde ich so schön zu verstehen und daran zu glauben, dass alles, was in meinem Leben passiert, erstmal bei Gott vorbei muss. Da denkt man natürlich direkt an Hiob, aber so ist es doch in meinem Leben auch. Ich bin ein Kind des allerhöchsten Gottes. Er bewacht mein Herz, er bewacht meine Gedanken. Das heißt, wenn ich bei ihm bleibe, wenn ich in Christus bleibe, das ist die Voraussetzung, dann passiert alles in meinem Leben und es musste erst bei Gott vorbei. Und das finde ich für mich beruhigend. Dieser Friede Gottes, von dem hier die Rede ist, er kommt nicht aus mir selbst, sondern es ist Gottes Friede. Und die ganze Welt schreit heutzutage nach Friede, 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 wir brauchen Frieden. Überall auf der Welt ist Chaos. Und dann steht Gott da und das ist Weihnachten. Wir haben es gehört, der Friedefürst, er ist der Friedefürst. Er will mit seinem Frieden in mein Leben hineinsprechen. Das heißt, mitten im Chaos kann ich Frieden haben. Ich kann, obwohl vielleicht keine Lösungen gerade zu sehen sind in meinem Leben, kann ich trotzdem Frieden erfahren. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass andere Leute sagen, boah, was du mitmachst, das ist echt schwer. Wie kannst du nur so ruhig sein in dieser Situation? Wie kannst du nur nicht ausflippen, sondern diese Ruhe und diesen Frieden erfahren? Zum Schluss noch die zwei Punkte, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen will. Vers 8 und 9, lohnt es sich mal daheim nachzudenken. Da steht, Gott schenkt uns ein neues Denken. Römer 12, 2, 2. Korinther 10, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Und ganz zum Schluss, den Abschnitt, den wir jetzt nicht gelesen haben, die Verse 10 bis 20, da spricht Paulus von der Großzügigkeit, die die Philipper ihm erwiesen haben. Und die Großzügigkeit ist ein Lebensstil, der Frucht bringt. Die Gemeinde hatte Paulus finanziell unterstützt. Und mir ist da ganz neu wieder wichtig geworden, Paulus lobt nicht das Geld, das er bekommen hat, sondern er lobt die Frucht, die dadurch entstanden ist. Das war für mich so ein Eye-Opener, was Neues, was ich für mich wieder mal gelernt habe. Er lobt nicht das Geld als solches, sondern die Frucht, die dadurch entsteht. Eine finanzielle Gabe ermutigt den Empfänger, verändert aber auch den Geber. Und wir werden aufgerufen, auch zu geben. Für die Gemeinde, für die Mission, für Projekte und so weiter. Könnt ihr euch daheim gerne mal durchlesen. Also dieser Philipperbrief, dieses Thema Freude ist was ganz Wichtiges. Unser Leben darf, in unserem Leben darf Freude und soll Freude ein Merkmal sein. Nicht Big Smile, sondern ich weiß ganz tief in meinem Herzen, ich bin ein Kind Gottes. Jesus steht an meiner Seite und deshalb kann ich mich freuen.